Die Radio Wissen. Update.
Es hat eine Verabredung heute gegeben, dass wir sofort starten mit einer signifikanten Reduzierung der Gewalt. Und das soll einmünden in einer Woche in einem Ende der Kampfhandlungen.
Bundesaußenminister Frank-Walter Steinmeier und die übrigen Außenminister der Syrien-Kontaktgruppe haben sich auf eine Feuerpause geeinigt und auf humanitäre Hilfe. Ist das jetzt eine neue Hoffnung für Syrien oder doch nur ein Stück Papier? Darum geht's jetzt in unserem Update. Ich bin Anne Tepper. Hallo.
Update.
Stundenlang hatte die Syrien-Kontaktgruppe in der Nacht verhandelt. Am Tisch saßen die Außenminister von Russland und den USA, aus Deutschland und einigen wichtigen Regionalmächten wie der Türkei und Saudi-Arabien. Am Ende gab es eine Einigung auf 3 Punkte. Für die Menschen in den umkämpften Gebieten soll es sehr schnell Hilfe geben, sagt Bundesaußenminister Steinmeier.
Es hat hier heute eine Verständigung gegeben, nicht nur allgemeiner Art, dass humanitärer Zugang verbessert werden soll, sondern eine klare Verabredung, dass die ersten Transporte schon bis zum Wochenende stattfinden sollen.
In der Münchner Erklärung stehen wohl auch schon konkrete Orte, die Hilfe bekommen sollen. Innerhalb einer Woche soll außerdem eine Feuerpause vorbereitet werden. Die USA und Russland wollen dazu eine Arbeitsgruppe leiten. Schon für heute Nachmittag wurde ein Treffen angesetzt. So schnell wie möglich sollen auch die Friedensgespräche in Genf wieder aufgenommen werden. Der UNO-Sondergesandte Staffan de Mistura hofft, dass es in 2 Wochen weitergeht. Nach einem echten Durchbruch im Syrienkrieg klingen diese Vereinbarungen aber nicht. US-Außenminister John Kerry hat sie vorsichtig als Fortschritte bezeichnet und dazu aufgerufen, den Worten jetzt Taten folgen zu lassen.
What we have here are words on paper. What we need to see in the next few days are actions on the ground in the field.
Und da wird gerade jetzt wieder heftig gekämpft um die Stadt Aleppo. Russland und das syrische Regime sind vorgerückt, um die Stadt von Rebellen zurückzuerobern. Von einer Feuerpause wären die Terrormiliz IS und die radikal-islamische Al-Nusra-Front ausgenommen. Gerade das könnte aber dazu führen, dass die Kämpfe eben nicht aufhören, meint der Nahost-Experte Günther Meyer im Deutschlandfunk.
Und gerade die Nusra-Front verfolgt eben die Strategie anders als der Islamische Staat, wo klar abgegrenzte Territorien erkennbar sind. Schließt sich die Nusra-Front eben mit den verschiedenen anderen Rebellengruppen zusammen.
Das hieße, wer gegen Al-Nusra kämpft, kämpft automatisch gegen die Rebellen insgesamt. Die haben sich skeptisch gezeigt, dass eine Feuerpause gelingt. Sie glauben nicht daran, dass Russland und das Regime ihre Offensive einstellen. Syriens Machthaber Bashar al-Assad hatte der Nachrichtenagentur AFP gestern gesagt, dass er entschlossen ist, das ganze Land zurückzuerobern.
Kein Kommentar. Doch. Meinung.
Im Netz gibt kaum jemand der Feuerpause eine Chance. Humanist 3 schreibt zum Beispiel auf tagesschau.de. Die Frage ist doch, wie soll eine Feuerpause funktionieren, wenn von vornherein bestimmte Gruppen ausgeschlossen werden? Wer sind die Gruppen, die da eine Feuerpause vereinbaren sollen? Ich höre wohl die Nachricht, aber der echte Glaube fehlt mir. Mateusz Wiechowski sieht das auf Facebook ähnlich. Von der Feuerpause ausgenommen ist der Kampf gegen den Islamischen Staat. So begründen Russland und Assad doch die Vernichtung Aleppos. Sie erklären einfach mal alle Gegner Assads zu Terroristen. Kann mir nicht vorstellen, dass sich tatsächlich etwas ändern wird. Nutzer Shantuma zieht den Vergleich zur Ukraine. Auf tagesschau.de schreibt er, da wird selbst heute noch geschossen, obwohl eine Waffenruhe vereinbart wurde. Am Ende wird es wohl zu einem Bruch der Waffenruhe kommen, da die Struktur der Rebellentruppen mit denen der Terrororganisationen verschwimmen bzw. verschmelzen. Dann wird es wieder Behauptungen geben, dass jenes Land doch noch Rebellen angreift und dann fängt alles wieder von vorne an. Bademeister 2000 ist da optimistischer. Es wäre wichtig und wünschenswert, wenn es zu einer Feuerpause in Syrien kommt und diese Bestand hat. Alle weiteren Friedensbemühungen könnten darauf aufbauen. Das wäre ein wirklicher Durchbruch. Ich wünsche es den Menschen dort.
Was sonst noch wichtig war?
Über den Bürgerkrieg in Syrien wird auch auf der Münchner Sicherheitskonferenz weitergesprochen. Die hat heute Nachmittag angefangen. In ihrer Eröffnungsrede hat Bundesverteidigungsministerin Ursula von der Leyen eine Ausbildungsinitiative für syrische Flüchtlinge bei der Bundeswehr angekündigt. Die sei einer der größten Arbeitgeber Deutschlands mit hunderten Ausbildungsberufen. Auch andere Länder könnten ihrer Meinung nach solche Beiträge leisten.
Wenn wir die unfassbare Zerstörung Aleppos sehen in diesen Tagen, dann wissen wir, es wird für den Wiederaufbau nicht nur neue Steine brauchen. Es wird vor allem Menschen brauchen mit großer Zuversicht, aber auch mit ganz vielfältigen Fähigkeiten.
Die Münchner Sicherheitskonferenz geht bis Sonntag. Für morgen haben Kritiker eine Demo angekündigt. Auch Deutschland und Polen wollen den Flüchtlingen im Nahen Osten helfen. Die neue polnische Regierungschefin Beata Szydło hat Bundeskanzlerin Angela Merkel zu ihrem Antrittsbesuch in Deutschland einen Vorschlag mitgebracht.
Nämlich, dass Deutschland und Polen gemeinsam ein Projekt in der Nachbarschaft Syriens, in Jordanien, im Libanon oder in der Türkei betreibt. Zum Beispiel der Bau eines Krankenhauses oder einer Schule. Diesen Vorschlag habe ich sehr gerne aufgenommen.
Eigentlich haben Merkel und Szydło unterschiedliche Positionen in der Flüchtlingspolitik. Nach dem Antritt der neuen rechtskonservativen Regierung in Warschau hatte sich das Verhältnis beider Regierungen abgekühlt. Szydło ist auch erst 3 Monate nach ihrem Amtsantritt nach Deutschland gekommen. In den letzten Jahren kamen neue Regierungschefs schon nach wenigen Wochen zu Besuch. Nach dem Zugunglück in Bad Aibling haben die Ermittler die 3. Blackbox gefunden. 2 der 3 Fahrtenschreiber liegen schon bei der Polizei und werden gerade ausgewertet. Sie zeichnen während der Fahrt wichtige Informationen auf, zum Beispiel die Geschwindigkeit, Bremsvorgänge oder welche Signale geschaltet wurden. Die Ermittler hoffen, dass sie dadurch erfahren werden, wieso die beiden Züge am Dienstag zusammengestoßen sind. Durch das Unglück sind 11 Menschen ums Leben gekommen. Nach Angaben der Polizei sind einige der 80 Verletzten in einem kritischen Zustand. Die FIFA-Ethikkommission hat auch den ehemaligen Generalsekretär Jérôme Weil gesperrt für 12 Jahre. Der Franzose soll sich beim Ticketverkauf für WM-Endrunden persönlich bereichert haben. Außerdem wird ihm vorgeworfen, private Reisen auf Kosten des Fußballverbands unternommen zu haben. Weil war ein enger Vertrauter von Josef Blatter, der ist als FIFA-Präsident auch gesperrt. Weil bestreitet alle Vorwürfe. Die FIFA hatte den Franzosen schon im Januar gefeuert, als das Verfahren gegen ihn eröffnet worden war. Die SPD und der frühere Bundestagsabgeordnete Sebastian Edati haben sich in einem Parteiausschlussverfahren monatelang gegenübergestanden. Jetzt haben sie sich auf einen Vergleich geeinigt. Die Details hat aus Berlin Sabine Müller.
Edati darf in der SPD bleiben, aber er muss ab heute seine Mitgliedsrechte 5 Jahre lang ruhen lassen. Mit dem Vergleich haben beide Seiten eingelenkt. Die SPD-Spitze wollte Edati eigentlich ganz loswerden. Der Ex-Abgeordnete wollte eine schwächere Entscheidung als in der Vorinstanz, die ihn für 3 Jahre gesperrt hatte. Die Partei erklärt, dass sie gegen Edati keinen strafrechtlichen Unrechts- oder Schuldvorwurf erhebt. Von Edati gibt es im Gegenzug eine Art Entschuldigung. Er räumt ein, dass sein Verhalten den sozialdemokratischen Grundwert des Schutzes von Minderjährigen berührt hat und bedauert dies.
Edati hatte vor 2 Jahren sein Abgeordnetenmandat niedergelegt, kurz bevor der Vorwurf bekannt wurde, dass er Kinderpornografie besessen haben soll. Ein Gerichtsverfahren gegen ihn wurde letztes Jahr eingestellt. In Mali ist ein Lager der UNO-Friedenstruppe angegriffen worden. Mindestens 3 Soldaten sind getötet worden, 30 Menschen wurden verletzt. Hinter dem Raketenangriff werden Islamisten vermutet. Das Lager liegt in Kidal im Norden Malis. In der Hauptstadt Bamako im Westen ist kurz danach Bundespräsident Joachim Gauck angekommen. Er trifft sich mit Vertretern der Europäischen Ausbildungsmission, der UNO-Friedenstruppe und deutschen Polizisten und Entwicklungshelfern. Die Bundeswehr soll sich in Zukunft an der UNO-Mission im gefährlichen Nordmali mit 650 Soldaten beteiligen. 200 sind schon im Rahmen einer EU-Mission im ruhigeren Süden stationiert. Zu viel privates Surfen im Netz ist ein Kündigungsgrund. Und es ist auch in Ordnung, wenn der Arbeitgeber bei einem Verdacht kontrolliert, wie oft sein Angestellter das Internet nutzt. Das hat das Landesarbeitsgericht Berlin-Brandenburg entschieden. Im konkreten Fall durfte der Mitarbeiter eigentlich nur in Pausen privat ins Internet. Bei Kontrollen sollen zusammengezählt aber ganze 5 Tage im Monat zusammengekommen sein. Dafür gab es eine außerordentliche Kündigung, nach Ansicht der Richter völlig in Ordnung. Endgültig ist die Entscheidung noch nicht. Eine Revision vor dem Bundesarbeitsgericht wurde zugelassen.
Und sonst in der Welt?
Viele Iraker finden Finnland offenbar nicht so toll wie gedacht. Nach Angaben der Behörden nehmen tausende Flüchtlinge, vor allem aus dem Irak, ihre Asylanträge wieder zurück. Als Gründe geben sie demnach an, dass ihnen die Familie fehlt, aber auch, dass es zu kalt ist, dass das Essen nicht schmeckt und dass sie sich nicht willkommen fühlen. Finnland will deshalb ab nächster Woche Charterflüge nach Bagdad anbieten. Die Zahl der Asylbewerber in Finnland hatte sich im letzten Jahr fast verzehnfacht auf mehr als 32.000. Rund 2 Drittel von ihnen sind Iraker. Gut 4.000 Flüchtlinge haben ihre Anträge zurückgezogen. Von ihnen stammen sogar 80% aus dem Irak. Syrer und Afghanen bleiben dagegen fast alle in Finnland. Er hat gerade die richtige Größe fürs Kroko-Handtäschchen. Für viele reiche Chinesen sind kleine Seidenäffchen das neue Statussymbol, quasi der lebende Diamantring. Seit am Montag in China das Jahr des Affen begonnen hat, sind die Tiere zum Renner geworden. Die Zeitung People's Daily berichtet, dass für Seidenäffchen umgerechnet rund 4.000 Euro bezahlt werden. Seidenäffchen werden bis zu 12 Zentimeter lang und sind im Amazonasgebiet zu Hause. Sie werden unter meist grausamen Bedingungen aus Südamerika nach China gebracht. Ob sie im völlig anderen Klima überhaupt überleben, ist gar nicht klar. Der Handel mit den Tieren ist illegal. Das hat die chinesische Regierung nochmal klargestellt. Sie muss allerdings nach eigenen Angaben noch klären, welche Behörde zuständig ist, weil der Import, die Zucht, der Kauf und der Verkauf verboten sind. Diesen Beamten kann man nicht vorwerfen, dass er nur rumsitzt und auf den Feierabend wartet. Der Spanier Joaquin G. ist stattdessen 6 Jahre lang gar nicht zur Arbeit gekommen. Das Kuriose, es hat niemand gemerkt, bis er eine Auszeichnung bekommen sollte. Ausgerechnet für seine langjährigen, treuen Dienste. Die BBC berichtet, dass der Mann eigentlich eine Kläranlage bewachen sollte, aber er fühlte sich nach eigenen Angaben gemobbt und blieb zu Hause. Dafür wurde der heute 69-Jährige jetzt zu 27.000 Euro Geldstrafe verurteilt, etwa ein Nettojahresgehalt. Dass die Geschichte niemandem aufgefallen ist, lag wohl daran, dass sich niemand zuständig fühlte. Laut den Aussagen vor Gericht gingen die Wasserwerke davon aus, dass Joaquin G. unter der Aufsicht lokaler Behörden stand. Die dachten aber, es wäre umgekehrt.
Wissensnachrichten.
Jetzt wird's ein bisschen leiser, also gut zuhören. Na, habt ihr das gehört, das Whoop im Rauschen? Auf Twitter versuchen das gerade Physikfans aus aller Welt nachzumachen. Hinter dem Ton, da verbergen sich die seit gestern nicht mehr ganz so ominösen Gravitationswellen. Jan Bungertz aus unseren Wissensnachrichten. Ich muss jetzt aber trotzdem nochmal fragen, was genau haben wir da gerade gehört?
Tja, Rauschen und ein Whoop tatsächlich, mehrmals wiederholt. Das ist umgewandelt in Schall, was übrig bleibt nach einer Milliarde Lichtjahrenreise durchs Universum. Dieses kleine Whoop, das ist quasi der Moment, in dem selbst für astronomische Verhältnisse, was Gewaltiges passiert. Zwei schwarze Löcher verschmelzen zu einem noch schwereren schwarzen Loch und setzen dabei Gravitationswellen frei. Und die haben es sogar bis zur Erde geschafft, schwach, aber immerhin. Die Wissenschaftler haben also zum ersten Mal die Fusion von zwei schwarzen Löchern gemessen und gleichzeitig die Gravitationswellen nachgewiesen.
Gut, also Einstein hatte recht, vor 100 Jahren schon, die Gravitationswellen gibt es. Und das war's jetzt? Also wir können die Geräte abschalten?
Ja, genau das nicht. Eigentlich geht's für die Astrophysiker jetzt erst so richtig los. Deshalb fallen auch so Sätze wie eine neue Ära bricht an und so weiter. Beim wissenschaftlichen Leiter des Albert-Einstein-Instituts in Hannover, Hartmut Grote, hört sich das so an.
Es ist so, als wäre man immer taub gewesen und jetzt plötzlich kann man hören und kriegt dadurch völlig neue Eindrücke und kann völlig neue Seiten des Universums kennenlernen, über das Entstehen und Vergehen von Sternen, von schwarzen Löchern, über den Beginn des Universums, den Urknall.
Denn das Besondere an den neuen Möglichkeiten mit den Messgeräten für Gravitationswellen, man kann jetzt nicht nur etwas messen, das sich durch den Raum bewegt, wie bisher, Strahlung zum Beispiel, sondern gemessen wird etwas, das den Raum an sich bewegt. Der wird durch die Gravitationswellen vorübergehend gestaucht und gestreckt.
Und wie geht's jetzt konkret weiter?
Ja, die Messgeräte sollen jetzt noch weiter verbessert, noch empfindlicher werden. Die Forscher rechnen dann mit zusätzlichen Gravitationswellen, die sie entdecken. Und so könnte man dann was finden, das man auch theoretisch noch gar nicht kennt. Etwas völlig Unbekanntes im großen, dunklen Universum, also das ohne Strahlung. Und das ging eben bisher nicht.
Die Gravitationswellen öffnen der Astrophysik also ein neues Tor zur Erforschung des Universums. Jetzt zu einem sehr irdischen Problem, angeblich sexuell anstößigen Posts auf Facebook.
Da gibt es jetzt einen Prozess in Frankreich und nicht in Kalifornien, wie es Facebook eigentlich wollte, weil da ja sein Sitz ist. Zumindest haben das französische Richter entschieden. Der Hintergrund, ein Grundschullehrer aus Frankreich hatte das berühmte Bild Ursprung der Welt von Gustave Courbet gepostet. Das zeigt eine Großaufnahme der Genitalien einer Frau und Facebook hatte daraufhin den Account des Lehrers gelöscht. Der zog vor ein Pariser Gericht und verlangte 20.000 Euro Schadenersatz. Und der Streit könnte jetzt vor das höchste Gericht Frankreichs gehen und zu einem Grundsatzurteil für alle sozialen Netzwerke führen.
So, und zum Schluss hast du jetzt gesagt, hast du noch was für Abergläubische, was denn?
Ja, ne, würdest du dir zur Verlobung oder zur Hochzeit einen gebrauchten Ring kaufen, der auch noch aus einer gescheiterten Beziehung kommt?
Boah, ich glaube nicht.
Eher nicht, bestätigt auch eine Studie an der Uni Toronto. Die hat sich 1,5 Millionen Verkaufsangebote für Diamantringe auf eBay angeguckt. Dabei kam sie zu dem Ergebnis, dass sich Ringe äußerst schlecht verkaufen, wenn in der Anzeige sowas stand wie "Verkaufe Ring, Beziehung hat leider nicht gehalten". Wenn die Ringe ohne Beziehungsdetails angeboten wurden, bekamen die Verkäufer aber deutlich mehr Geld für sie. Die Forscherin sagt, wenn Menschen Gegenstände bewerten, bewerten sie sie nicht neutral, sondern auch immer mit der Geschichte dahinter.
Also der Tipp, wenn ihr einen gebrauchten Diamantring verkaufen wollt, lasst eure Geschichte lieber weg oder ihr erfindet einfach eine schöne Geschichte dazu.
Wetter.
Abends und nachts gibt es an den Küsten Regen oder Schneeschauer. Auch im Südwesten regnet es etwas, im Bergland schneit es. Sonst bleibt es aber trocken und es lockert auch mal auf, bei Tiefstwerten von +2 bis -5 Grad. Morgen im Norden und Osten sonnig und trocken, im Westen und Süden nass, bei 4 bis 9 Grad. Und am Sonntag viele Wolken und etwas Regen, bei bis zu 11 Grad.
D-Radio Wissen Update. Montag bis Freitag ab 18 Uhr und als Podcast auf dradiowissen.de.